Hallo, liebe Eishockey-Fans. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Doch bevor wir so richtig loslegen, wollte ich mich bei euch bedanken. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut in den letzten Tagen. Schließlich interessiert es mich ja schon, ob dieser Podcast überhaupt ankommt und von euch gehört wird. Und was soll ich sagen? Ich war wirklich positiv überrascht. Es gibt hier schon mehrere tausend Abonnenten, die sich die einzelnen Folgen gerne anhören. Das freut mich unglaublich. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an euch. Ihr könnt euch jetzt gleich auf knapp 50 Minuten mit Rick Goldmann freuen. Der ehemalige Eishockey-Profi und jetzige Eishockey-Experte ist nicht nur ein richtig netter Kerl, sondern hat richtig was zu erzählen. Wir sprechen natürlich über die DEL-Konferenz bei Magenta Sport, die er gemeinsam mit Basti Schwede kommentiert und die er selber so richtig cool findet, wie er sagt. Und wir sprechen über sein jüngstes Social-Media-Format Nice Showtime sowie seine beiden Reha-Praxen in München, die er als Unternehmer betreibt. Und was ich total spannend finde, Rick erzählt sehr offen, warum er eigentlich nicht auf einem Trainer- oder Managerposten in der DEL ist. Aber wer weiß, was nicht ist, kann er noch werden. Und jetzt viel Spaß mit Rick Goldmann. Ich sage Hallo zu Rick Goldmann.
Ich sage Hallo zurück zu Konstantin.
Grüß dich. Wie geht's dir?
Du, eigentlich ganz gut. Heute war ein schöner Tag, schönes Wetter. Kann mich nicht beschweren.
Wir müssen vielleicht den Hörern kurz sagen. Also es ist jetzt Pfingstmontag, relativ, na, nicht spät abends, eher früher Abend. Wir haben schon gesagt, wir haben beide Hunger. Es ist so kurz nach, ziemlich genau kurz nach 7:30, ist unsere Essenszeit. Aber das war heute der Slot, den ich vorgeschlagen habe und du hast zum Glück eingewilligt.
Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, schon 15 Minuten über meine Essenszeit, aber ich habe mir noch ein paar Salzstangen extra reinkaut, damit ich jetzt nicht mutiere.
Ja, gut, also pass auf, wir haben natürlich uns vorgenommen, ein paar Minuten zu sprechen, dann können wir danach essen. Ich würde gerne mal anfangen mit einem Thema. Die meisten kennen dich natürlich als ehemaliger Eishockeyspieler, als aktueller Eishockey-Experte, als Host eines eigenen Podcasts, als Kommentator von der Konferenz gemeinsam mit Basti Schwele. Aber du machst ja durchaus den ganzen lieben langen Tag auch noch was anderes, ne? Also sag mir und den Hörern noch bitte mal, wie deine Physio, das ist doch, glaube ich, Physiotherapie, die du machst, richtig?
Ja, das ist richtig. Normalerweise, also ich habe, während ich Eishockey gespielt habe, habe ich Medizinmanagement studiert und nachdem ich fertig war, hat sich das so ergeben, dass ich in München die erste Praxis 2009 aufgemacht habe, zweite Praxis dann 2011 dazu gemacht habe. Das eine ist im Osten, das andere ist im Westen, das heißt, ich, wenn es blöd läuft, jeden Tag durch München zweimal fahren und im Stau stehen, habe ich damals nicht daran gedacht, dass das vielleicht doof ist. Aber ansonsten mache ich das tatsächlich eigentlich normalerweise als Hauptjob. Das heißt, ich habe 20 Angestellte in den zwei Praxen. Mir gehören die. Ich bin Geschäftsführer, leite die. Und ja, jeder Tag ist da unterschiedlich. Und du weißt in der Früh, welches Problem du abends hast. Das ist eigentlich die Herausforderung des Tages.
Mhm. Wusstest du damals in deiner aktiven Zeit, dass du, wenn du nicht mehr Eishockey spielen kannst, dass du gerne in den Bereich gehen möchtest?
Das würde ich verneinen. Ich wusste relativ früh, dass ich nicht bis zum geht nicht mehr Eishockey spielen möchte. Das war mir relativ schnell klar. Also ich wusste, dass ich nicht irgendwie mit 40 Jahren, das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber der mit 40 Jahren noch spielt, aber das wollte ich nicht. Ich bin sehr früh Profi geworden, bereits mit 17, 18 Jahren. Habe da mein Geld damit verdient, habe sehr viele Spiele auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwann muss man es nicht bis zum Ende treiben, bis der Körper gar nicht mehr kann und wie man sich dann runterspielt, das wollte ich nicht. Insofern wusste ich, dass eine andere Phase in meinem Leben kommt und ich habe die auch mehr oder weniger bewusst herbeigeführt. Aber was es genau wird, das war mir am Anfang nicht klar. Das hat sich mehr oder weniger dann immer mehr rauskristallisiert, als es gegen das Ende meiner Karriere gegangen ist.
Mhm. Kannst du das nochmal genauer sagen? Was waren da die ausschlaggebenden Punkte, dass es sich denn dahin entwickelt hat, dass du eigene Praxen aufgemacht hast?
Naja, gut, ich habe mal überlegt gehabt, was interessiert mich, das war mal der Grundgedanke. Also eigentlich muss ich dazu sagen, ich habe in meiner Zeit, als ich bei den Moskitos Essen gespielt habe, habe ich direkt gegenüber von der Uni gewohnt. Und meine damalige Freundin hat immer gesagt gehabt, geh doch mal hin, schau dir doch mal was an, hör dir doch mal was an, studiere halt ein bisschen. Und ich habe gedacht gehabt, nee, habe ich jetzt keinen Bock dazu. Ich war nicht so weit. Und dann bin ich irgendwann mal rübergegangen, was ich mir keine Ruhe lassen hat. Und dann bin ich rein und habe mir mal was angehört. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich drin sitze, weil ich es nicht gecheckt habe, wie das überhaupt funktioniert mit der Hörsäle und alles. Habe mich irgendwo reingesetzt und total wirr. Es war auch keine Vorlesung richtig, es war eine Übung, weil überhaupt nicht passt. Dann bin ich in die Mensa gegangen und da war das Essen so schlecht, dass ich gesagt habe, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Und das war dann mein Entschluss, erstmal zu sagen, nee, ich studiere jetzt nicht. Okay. Dann war es aber so, ich war in München an einer großen, ja, so kleinen Reha-Einheit beteiligt, große, kleine, also so eine mittlere Reha-Einheit beteiligt und habe mir irgendwann gedacht gehabt, okay, das wäre doch was. Also Medizin, jetzt noch Arzt zu werden, ist zu spät, das hätte mich interessiert. Medizinmanagement interessiert mich, weil ich BWL interessiert bin. Reines BWL war mir auch zu blöd. Und das war sowas, das war damals ganz neu. Als ich dann angefangen habe, habe ich natürlich nicht mehr in Essen gewohnt und wo hat es den Studiengang gegeben? In Essen. Das heißt, ich habe dann letztendlich auch in Iserlohn und wie ich dann später noch in München war, mein Studium fertig machen müssen an der Präsenzuni, wo ich eigentlich nie war. Und ich war lustigerweise in Essen, wo ich jahrelang gegenüber gewohnt habe und nicht hingegangen bin. Aber ja, so ist es zustande gekommen und das ist schon interessant gewesen. Ich habe es dann, wie ich es angefangen habe, auch super gefunden, weil es ein brutal guter Ausgleich war und mich auf eine andere Art und Weise ja gefordert hat als der Sport. Ja, das war quasi eine ein bisschen was, wo der Kopf wieder angesprungen ist. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt dann auch Spaß gemacht.
Okay, interessant. Und sag mal, wie müssen wir uns das vorstellen? Wen behandelt ihr denn so tagtäglich? Also ist es auch so, dass ihr Profisportler dann in den Praxen habt und wieder zurück auf das Level bringt in der Reha-Phase und sowas?
Also es gibt einen gewissen Datenschutz, insbesondere bei Patienten, der inzwischen so streng ist. Du kannst davon ausgehen, dass wir von ganz normalen Menschen, was mir auch unheimlich wichtig war, wir sind keine Privatpraxis, keine reine. Natürlich sagen wir zu keinem, wir schließen keinen aus, sagen wir es mal so, egal wie er versichert ist. Ja, das war mir wichtig. Das Zweite ist, natürlich haben wir sehr bekannte Menschen bei uns. Das sind sehr bekannte Sänger, die Welthits gesungen haben, bis hin zu Profisportlern. Aber es ist nicht auf ein Klientel ausgelegt, diese Praxis, sondern letztendlich haben wir für unterschiedliche, oder beide Praxen haben wir für unterschiedliche Diagnosen sehr gute Therapeuten und dementsprechend versucht man auch vielen Menschen zu helfen, ohne nur zu sagen, du kommst hier nicht rein. Ja? Das ist also der Münchner Spruch, den versuchen wir nicht zu fahren.
Okay. Und sag mal, was würde jetzt passieren, wenn, ich habe da ehrlicherweise, ich habe dich, glaube ich, noch nie danach gefragt, jetzt freue ich mich, dass ich
das mal mache. Hast du Aua am Knie und ich soll mal draufschauen, als PBLer?
Nee. Ja, hör auf, also mein Knie tut in der Tat so ein bisschen weh. Ich habe mal versucht, Tennis zu spielen, habe es auch ganz gut hingekriegt, nicht so gut wie Sash übrigens, also Sascha Bannermann, der spielt, hat immer besser gespielt, aber ich habe ganz gut gespielt, von daher das Knie merke ich jetzt. Was ich aber eigentlich jetzt als Übergang fragen wollte, was wäre denn, wenn jetzt jemand aus der Eishockey-Szene, also vom Club kommt und sagt, du Rick, hast nicht Lust, bei uns in eine führende Position einzusteigen und den Club hier mit zu managen? Was ist denn dann?
Also, es hat mal, es ist einige Jahre her, es ist ja nicht so, dass man, sagen wir mal so, es hat, vor vielen Jahren, so lange ist auch nicht her, aber doch einige Jahre, hat es schon die Möglichkeit gegeben, auch aktiv in den Sport einzusteigen. Mhm. Und das war für mich immer so eine Überlegung, möchte ich es machen oder möchte ich es nicht machen? Ich muss dazu sagen, eigentlich war so mein Gedanke, wie ich sehr jung war, wirklich so im Kind die Übungen begriffen habe und verstanden habe eigentlich, dass Eishockey nicht nur das ist, dass man Schlittschuh laufen kann und vielleicht irgendwie gut schießen kann, sondern dass es da mehr geht, dass es ein Zusammenspiel ist, dass es Taktik ist, dass man am Eis spezielle Übungen machen kann, ohne dass die Spieler es mitkriegen und sich dann aber in die Richtung bewegen, weil man es oft genug übt und. Das hat sich dann natürlich auch noch ausgebaut später, wie ich mehr erfahren habe über Trainingslehre und weiß der Teufel was, dass ich mir gedacht gehabt habe, boah, ich würde echt gern Trainer werden. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wie ich dann Profi war, habe ich diesen Gedanken sofort, also nicht sofort, aber immer mehr und sehr schnell verworfen. Ich habe keinen Bock gehabt, zu mehr oder weniger der Spielball als Trainer zu sein, also so habe ich mir das vorgestellt, wenn du da ein paar Leute drin hast, die möglicherweise viel verdienen. Als deutscher Trainer ist es sowieso schwierig, insbesondere mit den Imports, das sage ich, wie es ist, da wirklich nicht in Kämpfe zu kommen, wo per se erstmal ist, wer weiß mehr, wer kann mehr, wo kommt denn der her? Ja, weil das darf es eigentlich nicht gehen. Und da hat es lange eine Phase gegeben, glaube ich, im deutschen Eishockey. Da hat, glaube ich, jeder, der Englisch gesprochen hat, einfach mehr zählt. Und dementsprechend war das für mich dann nicht so der Wunsch zu sagen, ja, da setze ich mich jetzt nochmal durch, da gehe ich jetzt nochmal rein, das versuche ich jetzt nochmal. Das war es mir nicht wert und deswegen habe ich sehr früh entschieden, das nicht zu machen. Ich habe zwar überlegt gehabt, ob ich einen Trainerschein mache, muss ich ganz ehrlich sagen, eher für die Kinder. Das hat sich aber dann aufgrund anderer Aktivitäten einfach nicht mehr ergeben, zeitlich. Also irgendwann ist dann der Zeitfaktor auch nicht da. Die Möglichkeit tatsächlich, sportlich was zu machen, hat es mal gegeben, vor jetzt auch schon über 7, 8 Jahre her. Damals habe ich mich entgegen entschieden, weil die Struktur meines Erachtens noch nicht so weit war. Da waren noch viele von den alteingesessenen Leuten da. Es sind viele Strukturen, die in den letzten 4, 5 Jahren aufgebrochen sind und durch die neue Generation ersetzt worden sind. Und auch da war es so, dass ich gesagt gehabt habe, ich habe jetzt so viel aufgebaut gehabt, ich weiß es nicht, ob es der Weg ist, den ich persönlich gehen möchte. Inzwischen denke ich ein bisschen anders, ähnlich wie Ralf Krüger, der immer ganz überraschend vom Eishockey dann als CEO ins Fußball nach England gewechselt ist, hast du schon, wenn du lang führst und eine Führungsebene hast, glaube ich schon Kapazität oder die Möglichkeit, das auf andere Bereiche rüberzubringen. Und insofern ist das nicht uninteressant. Ich sehe es inzwischen ein bisschen anders, denke mir auch so, was wäre passiert, wenn ich es damals gemacht hätte. Aber ich bin zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist.
Eine Frage dazu noch, weil erstmal kann ich das total verstehen und ich finde auch, deswegen habe ich dich auch gefragt, es liegt ja irgendwie auf der Hand. Also ich finde immer, man muss schon einen Unterschied machen, nur weil man früher mal sehr, sehr gut eine Sportart ausgeübt hat, so wie du Eishockey, heißt das nicht sofort, dass man irgendwie ein sehr guter Trainer ist. Aber natürlich, so wie du gesagt hast, ist es bei ganz, ganz vielen und bei dir sicherlich auch so, dass du das Spiel verstehst, wie ganz viele andere eben nicht. Das eine ist ja die Trainerebene. Du sagtest, du hast auch BWL, findest du interessant. Es gibt ja auch in so einem Eishockey-Club irgendwie Sportmanager bis hin zu irgendwie Geschäftsführern natürlich. Wäre sowas nochmal reizvoll für dich? Denkst du über sowas hin und wieder mal nach? Oder ist das wirklich auch so, wie du eben gesagt hast, du bist happy mit dem, was du dir aufgebaut hast und ja, eigentlich alles fein?
Also tatsächlich ist das so, schon so eine Idee. Also ich einen Club zu führen, ist tatsächlich was, das ich interessant finde, von der Idee her. Ich habe mich in meinem ganzen Leben lang nicht aktiv beworben für sowas. Würde es wahrscheinlich im Zweifel auch nicht machen. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich an, weil ich nicht muss. Ich glaube aber, dass das eine Herausforderung ist, die sehr interessant ist. Ja, die meines Erachtens nach vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird insgesamt in den Positionen, die es bei Clubs oft gibt. Insofern.
Was meinst du genau? Was wird da unterschätzt?
Naja, du musst mal schauen, wie oft wird denn eigentlich von einem Geschäftsführer gesprochen, der in Wirklichkeit eigentlich bei der GmbH der entscheidende Mann ist, der das komplette Sagen hat, der eigentlich das Geld verwaltet und. Eigentlich ist nur der Trainer mal ein Spieler und der Sportdirektor im Vordergrund. In Wirklichkeit ist der wirklich starke Mann, aber ein Geschäftsführer in der GmbH, rein rechtlich gesehen. Und über den wird eigentlich relativ wenig gesagt. Der leitet eigentlich die Geschicke, der leitet eigentlich die Geschäfte und der kann natürlich durch seine Art und Weise, wie er möglicherweise auch einen Club sieht, einen Verband sieht, eine Liga sieht, in ganz andere Ebenen führen. Ja, sowohl von der Führung her, wie auch von der wirtschaftlichen Seite her. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die unheimlich interessant ist. Für mich selber, wie gesagt, hat sich diese Position so nicht gegeben und über ungelegte Eier zu reden, macht keinen Sinn. Also ist jetzt nichts, was ich anstrebe. Ich strebe jetzt nichts an, ich strebe kein Amt an, irgendwas an, sondern ja, das hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich so fragst, dann bin ich auch ehrlich, das ist eine Position, die finde ich interessant.
Ja, Kann ich mir vorstellen. Bin ich gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren sich vielleicht noch tut. Also ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie übermorgen aufhören willst und gar nichts mehr machst. Also da gibt es ja durchaus noch Möglichkeiten, glaube ich.
Ja, ich würde schon aufhören, wenn ich nicht mehr müsste.
Glaube ich, also würde ich auch, aber kann ich nicht. Nee, müssen wir schon noch ein bisschen sprechen.
Nee, kein Gag. Also jetzt ernsthaft, ich auch wenn ich könnte, da würde ich nicht aufhören wollen mit dem. Ich glaube, es ist ganz schlimm. Es ist für einen Zeitraum schön, wenig zu tun zu haben und Zeit für sich selbst zu haben, aber den ganzen Zeit rumzuhängen. Und dann, selbst wenn ich irgendwie am Meer wäre oder sonst was, da bin ich zu kreativ dafür. Da sprudeln mir zu schnell die Gedanken im Kopf und es muss sich was bewegen. Also das, ich würde es nicht schaffen zu sagen, du komm, ich ziehe jetzt ans Meer und da bleibe ich jetzt sitzen, mein Lebtag. Ich kann mich da hinsetzen, ich genieße die Zeit, ich liebe es da, aber ich muss auch was tun, ich muss was bewegen und ich muss das Gefühl haben, mich um irgendwas auch kümmern zu können. Und dementsprechend abgeschenkt habe ich noch nicht.
Sag mal, wir haben ja vorher kurz telefoniert und ich habe überlegt, wann wir das jetzt machen. Da hast du gesagt, weil du gerade gesagt hast, du hast immer genügend zu tun. Da hast du mir am Telefon ja auch gesagt, die letzten 8 Wochen, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war ordentlich was los bei dir. Ne? Gib doch mal kurz einen Einblick, was so alles auf der Agenda und auf der Tagesordnung stand.
Naja, gut, ich meine, das Corona-Problem hat jetzt nicht nur Eishockey oder Sport oder es hat eigentlich die ganze Wirtschaft und manche trifft es halt mehr und manche trifft es halt weniger und alle jammern auf einem gewissen Niveau, was ich auch absolut verstehen kann und dementsprechend war es auch bei uns relativ schwierig natürlich. Wir hatten nie geschlossen als Physiotherapiepraxis, aber wir hatten von quasi heute auf morgen einen Umsatzeinbruch von 80%. Und dann ist es halt natürlich so, dann stellst du auch mal fest, du hast natürlich eine gewisse Verantwortung als Chef, der ja auch Inhaber ist und Geschäftsführer ist, deinen Mitarbeitern gegenüber, weil die haben Angst um die Arbeitsplätze, die haben Angst um ihr Geld. Und das ist dann wirklich eine Situation, ohne dass du selber weißt, was wirklich jetzt passiert. Du fährst die ganze Zeit im Nebel und musst trotzdem aber irgendwie versuchen, einigermaßen so zu führen, so zu fahren, dass die Leute sagen, bei dem bleibe ich, dem glaube ich, das ist ehrlich, das ist okay. Das heißt, es ist schon sehr anstrengend gewesen in letzter Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Hygienekonzept zu erstellen, damit dann jeder wirklich arbeiten kann, sondern in erster Linie sich auch um meine Mitarbeiter zu kümmern. Um die Mitarbeiter wirklich, um denen vielleicht Ängste zu nehmen, mit denen wirklich richtig zu kommunizieren und da zu sein in der Zeit und Wege zu finden, gemeinsam durch diese Krise zu kommen. Also ich glaube, diese Krise, egal welcher Zweig es ist, außer du bist jetzt der den Impfstoff herstellt, aber da wird es keinen Gewinner geben. Ja, also weder wirtschaftlich noch zwingend anders. Insofern, glaube ich, muss man sich das erstmal bewusst machen und muss dann aber einen Weg finden, der für alle sauber ist, der für alle ehrlich ist, transparent ist und der vor allem für alle nachvollziehbar ist, ohne dass, glaube ich, nur einer drauf zahlt. Ja? Und das haben wir versucht hinzukriegen und ich, auch wenn meine Mitarbeiter diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören werden, muss ich sagen, ich habe höchsten Respekt dafür, wie sie mir in dieser Zeit auch vertraut haben, wie sie das gemacht haben, wie wir da gemeinsam durchkommen sind. Das ist eigentlich in den 10 Jahren, seit ich Unternehmer bin, für mich das Wertvollste bisher gewesen. Das kann sich immer noch ändern, das ist mir ganz klar, aber bisher gewesen, dass, wie es darauf ankommen ist jetzt in dieser Zeit, wie wir es geschafft haben, als Team zusammenzurutschen und da durchzukommen. Und so eigentlich durchzukommen, dass alle sagen können, ah, das war jetzt nicht schön, es war blaues Auge, aber wir sind echt gut durchgekommen.
Mhm. Du, ich sag deinen ganzen Mitarbeitern, dass sie das Ding natürlich hören sollen, da macht ihr ja mal keine Gedanken. Eine Frage noch dazu, weil die mir jetzt wirklich gerade direkt einfällt, was das Berufliche und dieses Unternehmertum angeht. Wie oft hast du eigentlich so Momente, wo du denkst, so meine sportliche Karriere bringt mich irgendwie auch in meinem jetzigen Job weiter? Also wenn es darum geht, so wie du eben gesagt hast, Leute zu motivieren, Entscheidungen zu treffen, etc. pp. Jeder kennt ja, glaube ich, das, was ich meine. Wie denkst du da oft dran oder ist das gar nicht so ein Thema?
Ich selber denke nicht dran, tatsächlich. Ich werde manchmal einfach dran erinnert, entweder durch spezielle Situationen oder wo ich einfach drüber bin oder wenn mir einer das sagt. Es ist einfach so, dass du durch den Profisport, du wirst in dieser Zeit anders erzogen. Du hast andere Ziele, du lernst nach höheren Zielen zu gehen. Man könnte auch davon sagen, dass vieles dann danach nicht perfekt ist. Es muss immer besser sein. Du hast einen gewissen Anspruch. Und wichtig, man will sich auch andauernd irgendwie battlen. Also man will diesen Kampf, den man sonst auf dem Eis hat, diesen Zweikampf oder auch in der Kabine hat oft hin und wieder, wer ist besser und so weiter, das hast du einfach drin, das kannst du nicht ablegen. Mhm. Und das hat jetzt ein Physiotherapeut per se so eigentlich nicht oder auch viele andere Arbeitnehmer, was nicht falsch verstehen, was durchaus auch Vorteile hat. Also das ist natürlich schon was, wo man auch lernen muss, und das habe ich auch lernen müssen über Coaching, damit im Nachhinein umzugehen. Weil du Leute einfach überforderst mit deinem Wesen, das du als Profisportler gelernt hast. Aber es hat dann wiederum Vorteile, weil du schon die Möglichkeit, also wenn du mal ein Leader warst, dann bist du auch einer. Und du wirst es auch in einer anderen Branche theoretisch wieder sein können. Ja, durch das, weil du dich klar kommunizieren kannst, weil du sprechen kannst, weil du die Sachen vorlebst, weil du einfach dran glaubst, weil du vorangehst, weil du anpackst. Das sind schon Sachen, wo du, glaube ich, viel Glaubwürdigkeit bei den Mitarbeitern bekommst. Und das ist auf jeden Fall was mir der Profisport gegeben hat und das ich in mir habe, ob ich es will oder nicht. Und leider ist mir oft nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere dann, wenn ich vielleicht mal ein bisschen drüber bin. Aber inzwischen ist es soweit, dass mich die Leute so gut kennen, dass sie dann auch mal einen Witz drüber machen oder mich irgendwie zurückholen und dann weiß ich auch wieder, okay, das war jetzt vielleicht zu viel.
Gut, spannend. Sag mal, bevor wir so auf deine Tätigkeiten kommen, die du zusätzlich noch zu deinen beiden Praxen machst, müssen wir einmal, glaube ich, über natürlich auch die Aktualität so ein bisschen sprechen. Also nicht über alles, weil das ja auch ein bisschen nicht schwierig, aber da gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen und ich selber als Kommunikationsverantwortlicher der Deutschen Eishockey-Liga kann und möchte jetzt hier natürlich auch nicht bis ins letzte Detail über irgendwelche 75-25 Modelle und Gehaltsverzichte reden. Wir haben aber gesagt, dass wir das natürlich streifen, das Thema. Ich glaube, das ist richtig und wichtig und wird auch höchstwahrscheinlich ein Stück weit verlangt von den Leuten, wenn sie das hören. Ich würde gerne mit dir folgenden Punkt besprechen, und zwar, dass sich ja Spieler jetzt zusammengeschlossen haben und eine Art ja Gewerkschaft oder Interessensgemeinschaft gründen. Wie stehst du dem gegenüber?
Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, um kurz aufs Gehalt zurückzukommen. Was da genau jetzt momentan kommuniziert wird, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass es auch da so ist, dass ich beide Seiten verstehen kann. Dass ich aber nicht tief genug in der Materie drin bin, um wirklich zu sagen, das wäre jetzt der richtige Weg. Aus diesem Grund finde ich es, und jetzt komme ich zu deiner Frage, absolut richtig, weil es ist ungefähr so, wie ich mich als Spieler gefühlt hätte. Ich fühle mich schon noch manchmal als Spieler, auch wenn ich schon lange Jahre nicht mehr bin, aber habe immer noch die Sichtweise. Ich hätte auch gern gewusst, was passiert jetzt da genau? Erklär mal mehr. Und ist das wirklich bei jedem Club so? Und aus diesem Grund, glaube ich, macht eine Spielergewerkschaft zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. Heißt die wirklich Gewerkschaft ist eine Interessensgemeinschaft? Ich glaube, das steht nicht im Vordergrund. Es geht darum, dass man, und das hat jetzt wiederum nichts mit der jetzigen Zeit zu tun, sondern dass man auch eine Stimme der Spieler an den Tisch kriegt. Immer. Egal wo. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um vielleicht auch die Geschäftsführer, die sportlichen Leiter, vielleicht auch die Inhaber der GmbHs, vielleicht mal andere Gesichtspunkte aufzeigen zu können. Letztendlich ist es ja schon so, dass der, auch wenn die Halle und die Show und alles andere drumherum unheimlich interessant ist und ein wichtiger Teil davon ist. Die Spieler sind letztendlich das Spiel. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten dazu, aber auch die sollten eine Stimme haben, die zumindest gehört wird. Und andersrum, und da habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit Leon Dreiseitel gesprochen, was total interessant war, wie die drüben sich jetzt geeinigt haben, dass sie weiterspielen, der sagt halt, das ist so ein Komitee, das berichtet natürlich nicht nur in die eine Richtung, sondern es kommt auch zurück, der Conor McDavid sitzt da zum Beispiel drin und erzählt dann halt den Jungs auch von Edmonton, du hör mal zu, momentan schaut so und so aus, die sehen das in die Richtung, so dass man dann quasi wieder diese Info von oben nach unten auch hat. Und ich glaube, das wäre schon was vielleicht insgesamt, nicht von heute auf morgen, ja, aber auf längerfristige Zeit auch das deutsche Eishockey, die deutsche Eishockey-Liga an sich voranbringen könnte.
Absolut, ich gebe dir da total recht und das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, in der ganzen aktuellen Diskussion, jeder, der Eishockey interessiert ist und das gerade verfolgt, da gibt's ja so ein paar krisenbehaftete Themen oder die einfach ein bisschen schwieriger sind aktuell, aber dieses Thema dass Spieler sich zusammenschließen und einfach eine stärkere Stimme haben wollen. Das ist sowohl bei uns in der DEL als auch bei den Clubs, glaube ich, da sind sich alle einig, dass das total richtig und wichtig ist. Also von daher wird das sicherlich kommen und ich bin auch gespannt, wie sich das dann letztlich, ja, wie sich das niederschlägt, ob es und was es besser wird. Ich glaube daran, dass das ein total sinnvoller Schritt ist und da hat auch, glaube ich, überhaupt gar keiner, oder nicht, da kann ich das, glaube ich, wegnehmen, weil ich in vielen Diskussionen und Telefonkonferenzen die letzten Tage und Wochen natürlich dabei war, da hat auch überhaupt keiner auch von Ligaseite irgendwas dagegen, im Gegenteil. Weil du gerade Leon Dreiseitel angesprochen hast, du hattest ja jetzt gerade auch in deinem Social-Media-Format, habt ihr ja gemeinsam mit ihm gesprochen und Freddy Tiffels, glaube ich, ne? Hat er noch irgendwas weiteres gesagt, was so ein Spielerzusammenschluss positiv macht? Hat er da Einblicke aus der NHL gegeben?
Also du, eigentlich muss man dazu sagen, ich habe bei Nice Showtime, das ist das, was du gerade meinst, das ich bei YouTube habe momentan, ja, habe ich offiziell Freddy Tiffels angefragt, habe mit Leon aber gesprochen, sag so, komm, lass mal in der Mitte reingehen und lass mal einen Freddy dann über dich fragen und dann lass die Runde sprengen. So als Überraschung, er wusste wirklich nicht Bescheid, dass er dazukommt, aber wir haben dann danach noch ein bisschen alleine gesprochen, auch vernünftig und nicht bloß hin und her kaspert mit dem Freddy, das sind ja die besten Buddies eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, wie das drüben auch ist. Ich glaube, dass das insgesamt, ich habe auch mit Corbinian Holzer drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, dass das schon ein komplexes Thema ist. Und durch die Komplexität glaube ich einfach, dass es sehr wichtig ist, dass die Spielergewerkschaft dabei haben. Das sagt er letztendlich auch. Wie ich gerade gesagt habe, da geht es nicht bloß in eine Richtung, dass die Spieler eine Stimme haben und ihre Meinung da reingeben in diesen Pool von NHL-Besitzern und wer da mit dabei sitzt, sondern dass es in die andere Richtung halt auch geht, dass die Informationskette wirklich bei den Spielern ankommt, was da momentan geplant wird. Und ich glaube, das macht die NHLPA wirklich gut, dass sie die Spieler wirklich informiert, was der Stand der Dinge ist und was geplant ist. Und ich glaube, das ist definitiv was in der Form von der Spielergewerkschaft auch in Deutschland denen dann gut tun könnte.
Absolut. Jetzt hast du das Format angesprochen, was du auf YouTube läuft jetzt seit mehreren Wochen, glaube ich, wo du regelmäßig mit Eishockeyspielern dich austauscht. Erzähl vielleicht den Hörern, die es bislang noch nicht gesehen haben, was ist das für ein Social-Media-Format? Wie muss man sich das vorstellen? Und natürlich kann ich allem, das habe ich auch schon mal gemacht, deswegen kann ich es hier jetzt auch. Ich würde es jedem ans Herz legen, der Eishockey interessiert, sich das mal anzugucken. Das ist großer Spaß und informativ zugleich.
Danke. Also grundsätzlich ist es so, Nice, das ist eigentlich ist es eine Dokumentation, wo wir letztes Jahr gestartet haben bei Sport 1, bei der WM, über die Spieler, um die Spieler selber in den Fokus zu stellen und die Spieler mal zu zeigen, dass sie echt coole Typen sind und was sie alles erleben. Und eigentlich war immer ein Thema mit dabei. Da, wo der Zuschauer vielleicht nicht hinkommt. Wie trainieren die? Wie trainieren sie an harten Tagen auf dem Eis? Wie trainieren sie off-Eis? Was macht ein Trainer? Wir waren beim Harry Kreis zum Beispiel letztes Jahr mal dabei. Einen ganzen Tag beim Spiel, in der Kabine, bei den Ansprachen und so weiter, verkabelt auf dem Eis, überall. Also da hat es viele Sachen gegeben. Das haben wir dann mit Magenta Sport weitergemacht. Dieses Jahr in der Deutschen Eishockey-Liga haben da wieder welche getroffen. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, okay, wie könnte man das Format vielleicht noch weiterbringen? Weil immer wieder die Leute fragen, wo sehe ich denn die Dinge? Und wenn sie einmal ausgestrahlt worden sind, haben sie es nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich mir einen YouTube-Kanal aufgemacht und habe die ganzen Sachen, die auch schon mal gespielt worden sind, gesammelt, habe die mir zum Teil zurückkauft bzw. vereinbart, dass ich sie ausspielen kann und habe sie bei mir auf dem YouTube-Kanal gesammelt und wollte dazu momentan in dieser Corona-Krise auch ein bisschen ja, Aktualität reinbringen, weil es Eishockey so schnell weggefallen ist. Und so sind jetzt 18 Unterhaltungen entstanden, die über Video aufgenommen sind, die zum Teil tiefgehend sind, die zum Teil lustig sind, die aber auch immer wieder die Personen, die die Sportart betreiben, genauer erklären. Und das ist mir eigentlich auch, ja, das ist eigentlich das auch, das ich wollte. Ich wollte auch mal zeigen, dass die Jungs, die die Sportart spielen, nicht bloß hart sind, dass sie sonst was sind, sondern dass sie eigentlich coole Typen sind und dass wir in der Sportart deutlich mehr zu bieten haben, wie vielleicht andere Sportarten, weil wir lockerer sind. Und ich glaube, das sieht man dann bei YouTube, wenn man meinen Namen eingibt oder Nice Showtime eingibt, immer wieder eigentlich bei allen, mit denen ich das aufgenommen habe.
Ja, wie gesagt, absolute Schauempfehlung sollte man sich angucken. Gibt es dann eigentlich überhaupt irgendeinen, wenn du irgendjemanden anfragst und sagst, du lass uns, hast du Lust, irgendwie was zu machen, gibt es irgendeinen, der mal sagt, so, nee, passt jetzt gerade nicht? Oder ist es eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es so, dass du demjenigen eine WhatsApp schreibst oder kurz anrufst, sagst, komm, lass das machen und dann ist das Ding geritzt?
Also eigentlich, wenn es nicht geht, ist der, sage ich jetzt, wie es ist, dann ist es der Medienmanager oder der Medienbeauftragte, ja, der sagt, geht nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja. Haben aber normalerweise die meisten Clubs nicht und normalerweise, also haben sie schon diesen Medienbeauftragten oder den Medienmanager, aber machen sie dann immer möglich eigentlich. Also es war jetzt 2-3 Mal eine Ausnahme, wo das nicht klappt hat. Auch bei unserem Podcast letztendlich klappt es eigentlich immer und die Leute haben auch Bock drauf. Also das muss man auch sagen, da bin ich schon in einer sehr glücklichen Position, dass wenn ich die Leute dann auch frage, dass die wirklich Bock drauf haben und dementsprechend offen auch in diese Gespräche reingehen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich merke das ja jetzt seit Anfang des Jahres, seitdem ich das mache. Und ich glaube, das ist eben halt auch der Unterschied zu anderen Sportarten und vor allem auch zu König Fußball. Also auch das kann ich beurteilen, weil ich da 6 Jahre irgendwie in dieser Mühle auch gearbeitet habe. Da fällt es einem manchmal schwieriger, dem einen oder anderen irgendwie zu sagen, komm, lass uns mal was machen. Bislang habe ich genau das auch erfahren, was du sagst. Also sehr, sehr offen, sehr verbindlich und sehr, sehr viele gute Typen. Da ist das ein Punkt aus deiner Sicht, den man im deutschen Eishockey noch stärker rausstellen müsste?
Er wird ja quasi nicht rausgestellt.
Er wird nicht rausgestellt?
Er wird ja quasi nicht rausgestellt. Ich glaube, genau das ist es. Also letztendlich, da müsste man meiner Ansicht nach auf Verbands-, Liga-, Club-Ebene noch viel mehr machen, weil das ist der große Vorteil von diesen Charakteren, die wir haben, dass sich die auch noch Sachen sagen trauen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Richtung gehen von allen den drei, was ich gerade genannt habe, dass man in die andere Richtung geht und sagt, so, jetzt muss er ein bisschen aufpassen, den können wir jetzt nicht hernehmen, der darf das nicht sagen, dieses Thema können wir nicht anmachen, das Thema können wir auch nicht machen. Weil wir müssen ja doch irgendwie schauen, dass wir mehr in den Fokus rücken. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite über wenige Themen passieren kann im Eishockey, aber natürlich in erster Linie über emotionale Themen, da können zum Beispiel auch mal Schiedsrichterentscheidungen dazu, zum anderen aber natürlich in erster Linie auch durch die Charaktere, die unsere Sportart einfach spielen, diese Spieler selber, die sind locker, die sind nicht so, verbraucht ist jetzt falscher Ausdruck dafür, aber nicht so verängstigt vielleicht auch von der Presse, wie der Fußballer. Ich kann dem Fußballer zum Teil nicht einmal böse sein, dass er vielleicht die Interviews so gibt, wie er sie gibt, sondern der hat halt durch die immense Presse auch zum Großteil schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, beziehungsweise ist hingewiesen worden, dass er das nicht sagen darf, da kann er nicht drüber sprechen, da will er nicht. Ja, dann ist das halt schwierig. Ich weiß, im Fußball gibt es auch gute Menschen, also nicht falsch verstehen, gute Charaktere meine ich damit, ja. Aber ich glaube einfach, dass wir von der Lockerheit und von den Typen her mehr haben im Eishockey, auch sehr viele im Handball zum Beispiel, die echt cool sind, die was zum Sagen haben. Und ich würde diese Typen gerne öfter hören, ich persönlich. Und ich finde, da könnte man deutlich mehr machen.
Und ist das etwas, was du, wenn wir uns auch mal die anderen Sachen angucken, die du im Kontext Eishockey machst, also du, da hatte ich gesagt, ihr machst gemeinsam mit Basti Schwele die Konferenz, du schreibst für Sport 1 immer mal in regelmäßigen Abständen einen Expertenbeitrag, den man dann auf der Homepage und den Social Media Kanälen sich durchlesen kann. Was ist in diesem Konstrukt, sage ich mal, das, was dir am meisten Spaß macht? Oder ist also alles gleich?
Na, es ist schon unterschiedlich. Also unser Podcast zum Beispiel, die Eishockey Show, ist ja auch.
Sorry, den habe ich vergessen.
Der ist auch vor über einem Jahr entstanden, einfach aus dem Grund, weil wir uns gemeinsam eishockey-technisch sehr gut verstehen. Also wir verstehen uns privat auch gut, nicht falsch verstehen, aber eishockey-technisch ein und schon eine gewisse Leidenschaft, die wir festgestellt haben auf den Eishockey-Weltmeisterschaft, dass wir dann auch gut funktionieren. Und dann haben wir gesagt gehabt auch, eigentlich ist es schade, dass die Sportart mit den Typen noch präsenter ist. Und so ist der Podcast unter anderem auch entstanden. So ist auch das Buch entstanden. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, was macht mir am meisten Spaß? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir mein Buch zum Schreiben Spaß gemacht hat. Ja, ich habe das auch 3-mal abgesagt gehabt, weil ich kein Buch schreiben wollte. Ich wollte es auch nicht irgendwie über mich persönlich schreiben. Und wie der Verlag dann das 4. Mal gekommen ist und hat gesagt, du musst es ja nicht so persönlich machen. Du sollst doch einfach über deine Leidenschaft schreiben. Und da haben sie mich gehabt, weil das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, das kriege ich hin. Ja, hole ich mir jemanden, der gut schreibt und wir machen das gemeinsam, da weiß ich, was ich sagen möchte. Und so ist dann auch Eiszeit entstanden. Warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Den Untertitel habe ich mir übrigens rausgesucht. Aber so aktuell, was mir aktuell am meisten Spaß macht, ist definitiv die Konferenz. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Produkt, da passiert so viel und du kannst es null planen. Du hast ja keine Ahnung, die Spiele können so auseinanderlaufen, dass du gar keine Drittelpause hast. Du kannst gar nicht aufs Klo gehen, du kannst nichts trinken. Du bist die ganze Zeit dran. Es kann sein, dass einfach saulang kein Tor fällt. Dann kann sein, dass sich die Tore überschlagen innerhalb von kürzester Zeit. Dass Spiele am Schluss gleichzeitig in Verlängerung gehen, wo du gar nicht mehr weißt, was was ist und wo du bist, ist dich komplett überfordert. Aber genau das ist es, was unser Sportart ausmacht. Eigentlich nicht zu wissen, was passiert. Es gibt eigentlich kein langweiliges Spiel. Und wenn du gleichzeitig 5 oder 6 hast, so wie in der Konferenz dann, dann ist es mega. Also das ist was, das hat mir dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, so Spaß gemacht, als wie selten was zuvor.
Ja, ja, auch da, also ja, jeder, der die mal geguckt hat, die Konferenz, sagt das, gesagt, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Natürlich auch eine klare Empfehlung für jeden, nicht nur Eishockey-Fan, sondern ich finde auch Sportfan, da mal reinzugucken. Also da geht's richtig ab und ihr zu zweit macht das richtig gut. Wie wichtig ist da so ein Partner wie Basti Schwele? Also ihr macht das zu zweit. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ihr euch jahrelang kennt und natürlich auch schon zusätzlich das ein oder andere Eishockeyspiel gemeinsam kommentiert habt bei Weltmeisterschaften etc., versteht ihr euch eigentlich blind dann in so einer Konferenz?
Blind würde ich nicht sagen. Da gibt es ja auch immer wieder was, das, wo man definitiv besser machen kann oder was weiß ich was. Also es gibt immer Verbesserungspotenzial. Aber ich weiß ganz genau inzwischen, wann ich meinen Spot kriege, reinzugehen oder wann ich Basti lassen muss, wann es seine Zeit ist, den Coil zu setzen. Da ist schon nach vielen Spielen einfach so ein Zusammenspiel, wo man sich drauf verlassen kann. Und ganz wichtig, eins, das haben wir gelernt bei den Eishockey-Weltmeisterschaften, wo du wirklich in kürzester Zeit unheimlich viele Spiele hast und zum Teil auch Spiele hast, wo du sagst, verdammt, das ist jetzt das dritte Spiel heute, du hast schon fast keine Stimme mehr. Wie sollen wir jetzt noch gegen Italien, gegen Kasachstan durchkommen? Ich kann kaum Namen aussprechen, bei den Italienern habe ich keinen gesehen. Holy shit. Und dann funktioniert es aber. Und zum Teil funktionieren solche Spiele dann oft echt besser. Weil du dann wieder zurückgehst zum Spiel und das Spiel erzählt der Geschichte. Du findest dann in so vielen Spielen andere Herangehensweisen, die kleine Unterschiede sind, aber die trotzdem Unterschiede sind, die dir immer wieder neues Leben geben. Und immer wenn du meinst, du hast nichts mehr, es geht nichts mehr, gibt es die Möglichkeit, dass man doch wieder einen Weg findet. Und das haben wir gemeinsam gelernt, auch mit Sascha. Und ich glaube, das ist dieses Verlassen aufeinander, wie im Team, wie im Eishockeyspiel letztendlich. Wenn ich weiß, als Außenstürmer, ich habe den nicht, ich muss den Verteidiger jetzt nehmen, dass er den dann hat und dass das funktioniert und dann kein Tor fällt in der Defensive. Das ist, glaube ich, das, was wir ein paar Mal gelernt haben. Und dementsprechend funktioniert das ganz gut, wenn wir uns aufeinander verlassen können.
Würdest du eigentlich sagen, ich habe das jetzt von 2, 3 Leuten in den letzten Monaten auch schon vorher ehrlicherweise gehört, würdest du auch sagen, dass ein Eishockeyspiel schwieriger zu kommentieren ist als ein Fußballspiel?
Das kann ich nicht sagen, weil ich Fußballspiele nicht kommentiere. Ich möchte auch eine Pauschale mal auf Fußball draufhauen, auch wenn es sehr großer, wenn es immer mal sehr großen Applaus gibt. Und manchmal mache ich es auch, weil ich dann doch davon überzeugt bin. Aber ich weiß es jetzt zum Beispiel von sehr bekannten oder von 2 sehr bekannten Kommentatoren, die sagen, ein Eishockeyspiel. Oder ich kann ja auch sagen, also Fritz von Turn und Taxis hat ja früher viel Eishockey gemacht. Er hat dann später nur noch Fußball gemacht und hat sich gesagt, der Eishockey könnte er nicht mehr machen, weil du keine Geschichte mehr erzählen kannst. Dabei sind zu viele Tore gefallen, die Sportart ist zu schnell geworden. Das Timing, du musst viel Eishockey machen, dass du die Timing für die Sportart hast, wo du rein kannst, wo du einen Atem hast, wo du weißt, es passiert nichts. Und wenn du die Dynamik der Sportart nicht hundertprozentig verstehst, ist es für einen Kommentator, und das sagen alle, die Sportart kommentieren, tatsächlich schwierig, so einen Rhythmus zu finden. Ja, ich glaube, per se, so Play-by-Play kann man das immer machen. Aber so wirklich zu kommentieren, so wie sie normales Fußball kommentieren würden, ist es im Eishockey deutlich schwieriger, weil du ein Gespür brauchst für das Spiel. Und das haben natürlich nicht alle, weil nicht alle von der Sportart zwingend kommen.
Und was auch Entscheidungen angeht, oder? Also ich meine, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Tino Boos, jeder, der Tino Boos kennt, er hat früher auch mal sehr gut Eishockey gespielt, arbeitet jetzt auch, ein Kollege von mir arbeitet in der Liga auch, der sagt halt relativ oft so, ja, wieso sieht, also nicht auf euch bezogen, sondern geht's dann eher um 2, 3 andere Kollegen, nicht immer die gleichen, auch nicht falsch verstehen, wirklich nicht, aber da, wenn so Entscheidungen getroffen werden von Schiedsrichtern und dann hört man sich irgendwie einen Kommentator an, dann sagt Tino hin und wieder mal, ja gut, also vielleicht hat er auch noch nie selber auf dem Eis gestanden. Ja, kannst du das nachvollziehen? Und haben natürlich auch einige, haben ja auch einige nicht, ne? Also, aber kannst du es nachvollziehen?
Ja, ich weiß, ich bin mit Tino auch im Austausch, was das trifft. Und da muss ich mir genauso sagen, Tino sagt zu mir auch, Mama, du hör mal zu, das sehe ich so, ich rede mit Brügge, also Lars Brüggemann. Und ja, dann reden wir drüber, über gewisse Auslegungen, wo ich sage, ja, ich weiß schon, dass ich des Öfteren eher richtig liege als falsch. Aber um das geht's auch gar nicht. Auch genauso ich sag, ich weiß jetzt zig Sachen, die ich falsch gesagt habe. Zum Beispiel wird beim Torraum oder was man sich anschauen darf, beim Videobeweis international anders entschieden. Das war letztes Jahr zum Beispiel der Fall, als es darum gegangen ist, wie der Torraum abseits, das ist auch gar nicht mehr Torraum abseits, sondern Man in the Grease richtigerweise, heißt, wie das gewertet wird. Und ich habe gesagt, das wird so und so. International bei der WM haben die das aber einen Tag vorher anders entschieden. Ja, haben das aber auch nicht so kommuniziert nach außen. Insofern, du machst Fehler, aber ich weiß, wo du hin möchtest. Und ja, ich glaube schon, natürlich ist es schwierig. Egal übrigens, ob einer Hobby-Eishockey spielt, überhaupt nie Eishockey gespielt hat, oft Sachen richtig einzuschätzen. Und natürlich macht es dann wieder schwer, weil wenn man sich sehr schnell, sehr klar festlegt, egal ob man die Eishockey-Sportart selber gespielt hat, nie gespielt hat, ein bisschen spielt, der Zuschauer glaubt dir halt schon. Und du führst ihn dann auch in eine Richtung, das durchaus gefährlich sein kann, weil das, was du sagst, wenn du es nicht hundertprozentig weißt, halt du auch die Zuschauer verunsicherst, ja, weil du dich einfach festlegst, es einfach nicht stimmt. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil man natürlich da auch Verantwortung hat. Deswegen habe ich mich tatsächlich mal vor einigen Jahren versucht, echt mit den Regeln auseinanderzusetzen, sehr genau, wenn man es als Sportler oder als Spieler selber weniger macht. Da spielt man die Sportart, wenn man die Sportart spielen möchte und nicht, wenn man die Regeln kennen möchte. Ja, das muss der Schiedsrichter machen. Aber habe es dann mal gemacht, habe dann viel nochmal dazugelernt, verstanden, dass ich eigentlich echt als Spieler viele Sachen gar nicht wusste. Das sagen dir übrigens auch alle die jetzt gerade aktuell Schiedsrichter werden und früher Spieler waren, die sagen, hey, wir haben uns über Sachen aufgeregt, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das alles gibt. Aber da muss man auch sagen, du musst natürlich auch irgendwo das Spiel so kommentieren, da geht es nicht ins letzte Detail dann immer um Regelwesen oder um Regelfragen, sondern es geht eigentlich für mich mehr darum, die Schönheit des Spiels darzustellen. Und natürlich gibt es hin und wieder mal kritische Fragen, da kannst du übrigens sowieso nicht richtig legen, weil das jeder mit seiner eigenen Brille meistens sieht.
Sag mal, was die Kommunikation im Kontext Eishockey und deine Tätigkeit da angeht mit den Moderationen, Kommentatoren, Jobs, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal irgendwie die nächsten Jahre im Kontext Eishockey machen? Also hast du irgendwie was im Kopf, wo du sagst, so, das möchte ich gerne auf jeden Fall nochmal machen, zum Beispiel ein zweites Buch oder keine Ahnung, eine nächste YouTube-Serie, gibt es irgendwie sowas?
Nee, ich bin, also wenn ich was plane, dann weiß ich schon. Also wenn ich jetzt so weit wäre und es schon wüsste, dann könnte ich es jetzt sagen. Aber oft kommt es so und dann denke ich mir, okay, das ist es jetzt mache ich das. Das ist das nächste Projekt. Das heißt, aktuell habe ich jetzt gerade nicht so ein Projekt, wo ich sagen könnte, das wär's. Habe ich irgendwie einen Traum? Mei, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zum Beispiel jetzt viele Weltmeisterschaften gemacht. Ich habe die DL-Finals gemacht. Ich habe Olympia kommentiert, allerdings in dem Jahr, als Deutschland nicht dabei war. Mhm. So, ich war bei Olympia selber als Spieler. Das hat für mich einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Also dieses Flair, dieses Olympia-Flair, das vielleicht nach draußen für den normalen Zuschauer in den letzten Jahren leider verloren gegangen ist, ist für die Sportler immer noch so speziell. Und als ich da 2002 und 98 war, ist es was gewesen, das mich vielleicht in meiner Sportkarriere am meisten beeindruckt hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, so Olympia nochmal von der anderen Seite, also als Kommentator, Experte oder wie auch immer mitzuerleben, das wäre schon was, muss ich ganz ehrlich sagen, das mich interessieren würde. Aber wenn es jetzt nicht geht mehr, dann ist es auch nicht so schlimm.
Wir biegen auf die Zielgerade oder sind quasi vom Ziel, aber da muss ich nochmal nachfragen. Was Olympia, ich habe schon ganz, ganz oft natürlich gehört und gelesen, und man hört es ja immer wieder, was ist dieses Besondere an den Olympischen Spielen?
Ich habe heute lustigerweise mit jemandem gesprochen, der ein Arzt ist, der selber vor Ort war, mal als Tennisschiedsrichter, der früher Profi-Tennis auch gespielt hat oder angehendes Profi-Tennis gespielt hat, dann als Arzt noch dabei war und so weiter, auch im Tennisbereich. Und dann haben wir auch gesprochen gehabt so über Olympia. Olympia nimmt jedem den Stellenwert. Heißt, egal welches Land du bist, egal welche Flagge du vorne drauf hast, egal ob du der Beste bist oder der Schlechteste, alle leben in diesem olympischen Dorf, alle trainieren gleich, alle fahren gleich rum, alle sind gleich. Du begegnest allen Sportlern, egal von welcher Sportart, egal von welchem Land, auf Augenhöhe. Und das ist was, was es, glaube ich, in unserer jetzigen Gesellschaft insgesamt auch nicht mehr so oft gibt und auch sonst nicht so oft gibt, weil entweder ist es ein Superstar, dann reist er anders an oder die Teams kommen ganz anders oder es ist eine andere Liga oder weiß was ich was alles. Dieses Gefälle ist unheimlich groß geworden, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Sport. Und genau da bei Olympia ist das nicht so. Da sind alle gleich. Da gibt es eine Essensmensa. Da kannst du dir natürlich eine Essensmensa vom Steak bis zu McDonald's alles holen. Es gibt McDonald's da drin. Aber du isst an den gleichen Stühlen, an den gleichen Tischen. Und ja, vielleicht setzen sich die Kanadier zusammen, vielleicht die Deutschen. Trotzdem ist es meistens so, dass die gar nicht so weit auseinander sind und dass man ins Sprechen kommt und dass es da Aufenthaltsräume kommt, gibt, wo man zusammensitzt. Und die Leute sind alle gleich. Also du hast eine, das ist Augenhöhe. Und das ist eine sehr besondere Faszination zugleich, dass du natürlich alle Sportarten zeitgleich hast, die auf Weltklasse-Niveau betrieben werden. Und dass es ein Mords-Tam-Tam ist. Und das ist wie so eine Klassenfahrt von den Besten und du bist mit dabei. Das ist eigentlich ein Traum.
Ja, absolut. Ich gehe eher Gänsehaut, wenn du das erzählst. Also ich muss noch mal zu den Olympischen Spielen auf jeden Fall.
Als Sportfahrer, Bob anschieben.
Ja, dafür bin ich nicht schnell genug.
Ich hab mit Armin Assinger, ach, das ist noch gar nicht online. Das nächste Gespräch bei Nice Showtime ist immer jemand anders, keiner vom Eishockey, sondern Profi-Skifahrer Armin Assinger, der jetzt Wer wird Millionär in Österreich macht, die Millionenshow. Und der schaut gerne Eishockey, weil er aus Kärnten kommt. Er schaut auch die Eishockey-Weltmeisterschaft, schaut auch deutsches Eishockey an. Und der hat zum Beispiel gesagt, da habe ich auch über Olympia mit ihm gesprochen, und der hat das auch so geil gefunden und hat gesagt, ich habe mir sogar überlebt, nach meiner Karriere nochmal irgendwie Bobfahrer zu werden, der Bob-Anschieber, damit ich ja nochmal zu Olympia komme. Also das hat schon so, wenn du da einmal dabei warst, dann überlegst du eher das zweite Mal, wie komme ich da nochmal hin, ja.
Ja. So, letzte Frage. Lass uns mal mit, letzter Themenblock mit Leon Dreiseitel rausgehen, weil ich habe das letztens Günther Klein gefragt, mit dem ich auch gesprochen habe. Was macht der eigentlich gerade oder die letzten Wochen und Monate für den Eishockeysport da durch seine Leistung aus deiner Sicht?
Also ich glaube schon, dass der sehr wohl wissend inzwischen auch, dass der drüben auch insgesamt für das deutsche Eishockey brutal die Türen öffnet. Ja, ich glaube, dass wir natürlich jetzt auch Glück haben, dass wir vor allem mit diesem Jahrgang, der jetzt zum Draft ansteht, wo Reichel, Peterka, Stützle vor allem auch und vielleicht noch ein paar andere wirklich wahrgenommen werden. Nicht nur, dass die Spieler wirklich so gut sind auf der einen Seite, sondern dass man denen jetzt auch zutraut, dass sie so gut sind. Ich glaube, was Leon insgesamt auf der ganzen Welt macht, ist auch ähnlich. Ich mache den Vergleich nicht mit anderen Sportlern, aber es hat wenige Weltklasse-Sportler gegeben, die in ausländischen Profiligen so dominiert haben wie Leon Dreiseitel jetzt bereits in seinem Alter. Und natürlich kommt da immer wieder der Vergleich mit Nowitzki und ich möchte ihn jetzt auch nicht übertreiben, aber der hat drüben schon auch für die Deutschen insgesamt, nicht nur jetzt im Basketball, sondern für die Deutschen insgesamt ein sehr, sehr schönes Bild abgeben. Und Leon, glaube ich, hat die ganze NHL und alle Verantwortlichen zeigt, dass Eishockey Deutschland vielleicht ein relativ kleines Land ist, dass wir nicht die meisten Aktiven haben auf der ganzen Welt, dass wir nicht so viele Eisflächen haben, aber dass, wenn Sachen passen, wenn man an sich glaubt, wenn man hart arbeitet vor allem auch, dass man eine Chance hat, nicht nur mit den Besten mitzuspielen, sondern vielleicht der Beste der Welt zu sein. Und ich glaube, das ist was drüben, für drüben unheimlich wichtig ist, was aber noch mehr wichtig ist, für Nachwuchsspieler. Genauso wie die Silbermedaille ist es, glaube ich, das, was eine Nation in der Sportart braucht, dass man jemanden nacheifern kann. Du musst jemanden nacheifern können. Du musst Helden haben. Und ich glaube, die Nationalspieler 2018 haben mit Olympiasilber da ganz, ganz was Wichtiges wieder geschaffen, dass es Helden aus dem Jetzt gibt und quasi nicht sagt, okay, wir haben Helden, aber die sind jetzt halt sehr, sehr alt und die haben 76 Medaillen gewonnen. Das finde ich super übrigens, ja. Ich das waren noch meine Helden. Aber die Jungen brauchen jetzt neue. Und die hat man jetzt nicht nur mit den Silbermedaillen gewinnen, sondern mit dem Leon Dreiseitel. Weil das ist was, das momentan omnipräsent ist. Omnipräsent bei jedem 8- bis 14-Jährigen, der sagen kann, boah, da drüben ist einer, so möchte ich werden. Und ich glaube, das ist was, das wo für unser Sportart im Kern, nämlich an der Basis, unheimlich wichtig ist. Und deswegen macht er nicht nur Werbung und nicht nur die NHL aufmerksam, sondern ich glaube auch, dass er viel Ehrgeiz in jungen Spielern wecken kann.
Ist ihm das bewusst? Du kennst ihn viel besser als ich. Also, und die nächste Frage, die ich mir dann so stelle, das ist natürlich, also ich glaube, das ist alles zu 100% so, wie du gesagt hast. Ist ja, kann ja auch ein ganz schöner Rucksack sein, ne? Ein ganz schöner Druck, der dann so auf so einem, setze ich nur ein Mensch, ne? Ein Eishockeyspieler,
ja,
der da drauf, auf ihn drauf lastet.
Ja, wenn du dir, wenn du es als Aufgabe siehst, dann ja. Aber ich glaube nicht, dass du das als Aufgabe sehen musst. Es ist wiederum nicht deine Aufgabe. Du bist nicht verantwortlich für den Nachwuchs in Deutschland. Ich glaube, da sind andere verantwortlich. Da ist der Verband verantwortlich. Da seid ihr, das Deutsche Eishockey-Liga verantwortlich. Da sind die Verantwortlichen der Clubs in Ebene DL, DL2 Oberliga verantwortlich. Da sind alle Stammvereine verantwortlich. Da sind Nachwuchstrainer verantwortlich. Das ist nicht Leons Aufgabe. Das glaube ich nicht. Ich glaube bloß, dass er das entfachen kann. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass ihm das in erster Linie bewusst ist, sondern ich glaube, dass er es genau richtig macht. Ich glaube, dass ihm bewusst ist, wenn er die Sportart spielt, dass er seine Leidenschaft aufs Eis legt und so hart arbeitet dafür wie selten jemand. Und auch wenn man mit ihm spricht, ist es immer wieder das Gleiche. Die Leute fragen ihn immer wieder auch von der Presse, ja, was hast du denn anders gemacht? Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn da gemacht? Wie zufrieden bist du? Es kommen die gleichen Antworten. Das sind zum Teil langweilige Antworten für jemanden draußen, weil es kein Erfolgsgeheimnis gibt. Der arbeitet halt hart wie eine Sau. Er macht sich halt Gedanken über die Sportart. Und er hat die Attitude, der Beste zu sein. Das mag vielleicht manchen ein bisschen komisch vorkommen, aber da sieht man halt, wo das auch hinführen kann. Und dementsprechend, glaube ich, muss er diesen Rucksack überhaupt nicht haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er versucht in seiner Sportart einer der Besten zu sein. Er versucht, den Stanley Cup zu gewinnen. Und alles, was dadurch nebenbei kommt, das kommt dadurch einfach nebenbei.
So, fürs deutsche Eishockey ein Geschenk. Ich glaube, das kann man, ja, wenn man es denn richtig nutzt, kann man, glaube ich, das so festhalten.
Ja.
Du, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Fand das super interessant, das Gespräch. Hat mir viel Spaß gebracht. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe, dir war nicht allzu langweilig.
Ja. Alles gut. Ich habe auch noch allzu schlimm Hunger, Konstantin. Das heißt, das ist ein gutes Zeichen. Weil
ja, guck mal, das ist doch gut.
Dann
und trotzdem können wir jetzt, glaube ich, gehen wir mal in die Abendplanung so richtig über und essen mal was. Also, ich danke dir auf jeden Fall. Wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören.
Vielen Dank dir und alles Gute mit der ganzen Planung jetzt. Kriegt ihr schon.
Ja, danke dir. Wir geben uns Mühe. Ciao, ciao.
Ciao.
Das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich in der Tat durchaus ein bisschen Hunger hatte. Aber im Ernst, ein richtig guter Typ, der Rick Goldmann. Und ich bin ja wirklich sehr gespannt, ob wir ihn in Zukunft nochmal in anderer Position in der deutschen Eishockey-Liga sehen. Wer weiß. Gerade was die Social-Media-Aktivitäten angeht, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr ihm folgt. Und abonniert euch auch den Podcast der Sportfuzis. Da gibt Rick mit Basti Schwele und Sascha Bandermann richtig Gas. Durchaus mal mit einem Augenzwinkern, aber vor allem richtig fundiert und mit richtig Ahnung. Die Jungs tun dem deutschen Eishockey und der Kommunikation des deutschen Eishockeys gut. Für mich heißt es jetzt so langsam aber sicher Vorbereitung für die nächste Folge. Dann dreht sich hier alles um die Düsseldorfer EG, einer der Traditionsvereine in der deutschen Eishockey-Liga. Gerade auch die Tradition möchte ich gerne mit meinem Gesprächspartner thematisieren. Niki Mond, früher selber für die Düsseldorfer aktiv und jetzt verantwortlich für den sportlichen Bereich bei der DEG, ist mein Gast und uns werden die Themen sicher nicht ausgehen. Wenn ihr etwas Spezielles über die DEG oder über Niki wissen möchtet, dann schickt mir eure Fragen an presse@del.org oder über unsere DEL Social Media Kanäle. Und ich freue mich natürlich über weitere Abos und Likes, wenn euch Eiskalt auf den Punkt gefällt. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Euer Konstantin.